Ja, herzlich willkommen. Wir sind immer noch Staffel 1 Classic Dakar. Wir sind jetzt schon Folge 5. Und zwar habe ich heute zu Gast den Sven Süffrig. Spricht man das so aus?
Süffrig, ja.
Süffrig, ja. Gut. Ich bin halt da sehr deutsch.
Schwierig auszusprechen ist, auch in der Schweiz. Also ich höre fast alles.
Alles klar. Dann bleiben wir doch bei Sven.
Absolut, bitte, ja. Ja.
Du bist vom Team Timeout Racing.
Genau.
Da kann man auch auf jeden Fall bei Instagram und so gucken, da findet man euch überall. Aus welchem Bereich in der Schweiz seid ihr denn?
Ich würde sogar sagen, wir sind international.
Ach, das ist gut, ja.
Also wir sind gestartet aus der Region Zürich, das schon. Also so die Grundmitglieder von dieser Crew. Aber mittlerweile, ja, der Michi ist in Polen, Leute aus dem Appenzell sind dabei. Ja, ich sehe uns eigentlich als internationales Team. Und jetzt auch gerade Dakar, ja, da war ich eigentlich ja der einzige Schweizer Crew. Von daher, ich würde uns als international einschätzen.
Wie oft trefft ihr euch dann so? Ist ja ein bisschen schwierig wahrscheinlich von der Organisation.
Das ist ein guter Aspekt, ja. Also man macht auch viel online, auch vor von dieser Pandemie haben wir viel ja, Online-Kontakt. Wir treffen uns eigentlich sozusagen an der, also jetzt in dieser Konstellation, wie wir an der Dakar waren, sehen wir uns nur an den Rallyes. Mhm. Aber das geht etwa 30 Sekunden, dann sind wir auch wieder auf Team-Modus, das geht sehr schnell. Und die Leute, die hier in der Schweiz sind, ja, da sehen wir uns natürlich schon öfters, wenn wir auch im Fahrzeug selber arbeiten, dann gibt es das. Aber es ist so, es ist sehr ungebunden. Also es gibt keinen Druck, dass man sich sehen muss, sondern man will sehen. Und das geht schon.
Ja, ja. Und sag mal, seit wann gibt es euch als Team, beziehungsweise wann hast du überhaupt angefangen mit dem Offroaden?
Ich denke mal als Kind mit dem BMX, Beirat.
Dafür hast du aber noch schöne Zähne.
Ja. Dann bin ich, irgendwann ging es zur Autoprüfung. Dann hat es mich einfach interessiert. Ich bin gerne Offroad gefahren, aber jetzt nicht Rallye oder so, sondern es hat mich einfach interessiert. Und ich bin dann 2007, war ich 6 Monate in Australien und da bin ich sehr viel Offroad gefahren, viele Erfahrungen gemacht, auch was man nicht machen soll, habe ich da gelernt und danach hat es mich eigentlich dann schon gepackt. Und so der Start von Timeout Racing war 2014, da hat ein Freund von mir, der heißt Sven, auch ein Teammitglied, hat mir eine DVD gegeben von der Super Carpata und hat gesagt, komm, wir machen da mit. Da habe ich gesagt, coole Idee, das machen wir. Ja, aber wir hatten kein Auto, wir kannten niemanden und so haben wir dann im Internet ein bisschen rumrecherchiert, dann habe ich die Carmen Rupp kennengelernt übers Internet und ja, das eine kam zum anderen, wir haben ein Auto gekauft, ein Auto umgebaut und wir dachten eigentlich, das ist das beste Offroad-Auto, das es gibt auf der Welt.
Ja, war es wahrscheinlich auch.
Nee, war es nicht, das war ein normaler Land Rover mit ein bisschen anderem Fahrwerk und da haben wir uns, dann hat die Super Carpata hat in diesem Jahr nicht stattgefunden. Und dann dachten wir, was wollen wir? Dann sind wir an die GPS Trophy in Rumänien, haben uns da an der Extremklasse angemeldet, weil wir dachten ja, wir haben ja das beste Auto und haben da gewonnen. Und dachten wir, okay, so schwierig war das nicht. Dann melden wir uns an der Balkan Offroad Rally an. Und gewinnen die auch? Ja, das war dann nicht so. Also wir sind eigentlich fast nie ins Camp gekommen, als es noch hell war. Und wir haben jeden Tag das Auto in irgendeinem Dorf wieder zusammengeschweißt. Das war so der Start, also 2014. Und dann ja, ging es jedes Jahr ein bisschen weiter, andere Autos weiterentwickelt, ja, bis heute. Mhm.
Das heißt, ihr sitzt als Sven und Sven im Auto?
Nicht mehr. Das war mal so. Und weil es schwierig zu merken ist, also ich bin der Sven und der andere ist der Sven. Also in der Breslau-Family ist er als Sven bekannt. Und er hat sich dann aber entschieden, aus privaten Gründen mit dem Rallye-Sport aufzuhören. Und ja, dann gab es die Connection zu Michael Ginter aus Polen. Und ja, wir fahren jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen und schätzen uns auch als Freunde. Ja.
Und immer noch Land Rover?
Der sieht aus wie ein Land Rover, ja. Aber die Spritzwand ist Land Rover und ja, noch die Motorhaube, aber sonst ist eigentlich alles Eigenbau und Eigenentwicklung, ja.
Ja, und was hängt da noch so mit dran? Wie würdest du es beschreiben?
Ich würde es beschreiben als Fahrzeug basierend auf einem Gitterrohrrahmen.
Wow.
Er hat keinen Chassis mehr, er hat einen Gitterrohrrahmen. Und Motor, Getriebe ist vom Land Rover Defender, ein bisschen modifiziert, ein bisschen verstärkt.
Ja.
Und sonst, ja, ist eigentlich alles Eigenbau. Also hydraulische Lenkung, Tank, Lüftung, das ist alles Eigenbau. Und ja, wir mussten auch die Erfahrungen machen, dass das Erste, was man baut, nicht immer das Beste ist. Da haben wir sehr viel gelernt jetzt in den letzten ja, 5, 6 Jahren. Das Auto ist etwa 6 Jahre alt oder 5 Jahre alt.
Und dann wird das ja wahrscheinlich auch so sein, dass ihr da jedes Teil selber vermutlich mehrere Male an- und wieder abgeschraubt habt, ne?
Ja, also das Auto, ja. Das ist schon 5-mal auseinander und zusammen. Und auch ja. Also wir hatten dieses Jahr, also letztes Jahr 21, an der Breslau in Polen, also da gab es auch Nächte, wo da wirklich das Auto fast auseinander und wieder zusammengebaut wurde, ja.
Das heißt, da steckt euer Schweiß drin und euer Blut wahrscheinlich auch.
Beides, ja. Und ich wollte sicher schon 10-mal anzünden. Also ich dachte, komm, lass es sein, wir zünden die Kette an, haben ein Fest, trinken ein Bier und es ist erledigt. Aber ja, nee, das geht natürlich nicht. Man hat so viel Kraft und Zeit investiert, da hängt man schon am Auto, ja.
Ich sage dann immer, ich schieb's in den Wald und melde es als gestohlen.
Das ist eine gute Idee. Ja.
Habe ich aber auch noch nie gemacht. Sag mal, Sven, was sind deine Lieblingsveranstaltungen? Rallye oder Trophy? Die du selber mitgefahren bist?
Für mich eigentlich definitiv die Balkan Offroad Rallye.
Dieses Jahr Rumänien, ne?
Genau, ja. Warum? Für mich ist das Land Bulgarien sehr faszinierend. Also ich war schon, ja, weiß nicht mehr, schon oft in Bulgarien, nicht nur an der Rallye, auch sonst. Generell auch in Rumänien oder Bulgarien oder jetzt auch in Saudi-Arabien. Die Gastfreundschaft, die ist auf einem Niveau, ich würde mal sagen, die kennen wir bei uns hier nicht. Und Leute, die noch nie da waren, können sich das vermutlich auch nicht vorstellen, nicht richtig einordnen. Und in Bulgarien ist einfach die Landschaft, die ist, da gibt's Landschaften, die sind traumhaft. Es ist nicht nur flach, sondern es gibt auch Berge, für mich als Schweizer noch relevant. Es gab eine Edition, ich weiß nicht mehr der genaue Name, Five Mountains to Cross oder so etwas, war eine Edition. Und das war wirklich, wir sind angehalten, um zu fotografieren. Nein, macht man ja nicht. Aber ich habe dazu mal noch zu Sven gesagt, hey, wir müssen anhalten, da muss ich jetzt ein Foto machen. Also die Rallye, die Leute und das Land Bulgarien, das ist für mich, ja, ist für mich das Highlight.
Bist du denn dieses Jahr dabei? Also wie gesagt, das ist ja jetzt in Rumänien dieses Jahr, die Balkan.
Ja.
Breslau, bist du da dabei?
Ja.
Schön.
Aber nicht
im
Auto.
Ja, ich bin gespannt.
Eigentlich wollte ich mit dem LKW starten. Wir starten mit dem LKW. Also wir haben keinen LKW, aber ich dachte, irgendwie organisieren wir schon einen.
Und dann kann man aus dem Gitterrohrrahmen ganz einfach zusammendengeln, du. Genau. Das ist kein Problem.
Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt gar keine LKW-Kategorie. Und jetzt haben wir geswitcht, jetzt fahren wir Side by Side.
Ja, okay, auch nicht schlecht. Hast du schon mal gemacht?
Nee.
Bist du schon mal im Side-by-Side irgendwo gestartet?
Nein, das ist unser erster Versuch, ja.
Ja, zieh dich warm an.
Ja, es ist auch so ein Experiment, ob mir das passt oder nicht, kann ich mir vorstellen. Weil von außen betrachtet würde ich mal sagen, nein, es ist mir irgendwie zu langweilig, wenn ich da keine technischen Passagen habe. Aber es hat auch den Reiz vom Gas geben und von
ja, klar.
Fahrzeug. Ich möchte es einfach mal testen und ich, wir haben gesagt, wir gehen nicht in Kampfmodus, sondern in Experimentiermodus und haben einfach eine gute Zeit. Ja,
ja, ich bin gespannt. So, jetzt geht's ja hier in dieser Staffel um die Dakar Classic und es gibt wenig Leute, die ich kenne, die nicht jeden Tag vorm Rechner gehangen haben und drauf gewartet haben, dass du endlich wieder neu uploadest.
Danke.
Genau, da müssen wir aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der nicht weiß, was du da veranstaltet hast. Deswegen erklär doch mal bitte für die Leute, die es nicht wissen, was hast du da gemacht und wie bist du dazu gekommen, da hinzufahren?
Also ich fange mal an, was war die Idee hinter diesem YouTube-Channel? An unseren Rallyes, wo wir teilnehmen, da schreiben wir seit vielen Jahren einen Blog. Also täglich gibt es Berichterstattung in schriftlicher Form auf unserer Webseite, Time Racing. Und ganz am Anfang haben wir das vor Ort gemacht, also geschraubt und geschrieben. Und irgendwie haben wir gemerkt, ja, das geht zeitlich nicht. Dann haben wir mit Leuten, die zu Hause sind, haben wir einfach Informationen ausgetauscht und die haben dann geschrieben und auch gepostet. Das hat sehr gut funktioniert, das war sehr spannend, auch das Publikum hatte Freude an dieser Form. Nur, wir haben gesagt, für die Dakar ist das zu viel Aufwand. Und meine Idee war, ich mache einfach ein Video, das ist viel einfacher. Jetzt habe ich aber gelernt, das war falsch, es ist viel aufwendiger. Schreiben wäre überhaupt kein Problem. Daher kam die Idee für diesen YouTube-Channel Timeout Racing. Da haben wir eigentlich erst im November gegründet, also oder eröffnet. Vorher gab es da keine Schlaufe. Das ist die Idee, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Wie ist dazu gekommen, dass ich da mitfahren möchte? Im März 21 hat Adi und Ernst, haben sie an der Phoenix Rally teilgenommen. Und an einem Abend, sagt man, in der Wüste wurde das bei einem guten Abend eigentlich die Idee entwickelt, mit Jill von Frankreich und Fritz Becker, ja komm, wir gehen an die Dakar. Und ich würde sagen, im April, ich weiß nicht mehr wie, habe ich dann den Wind davon bekommen, hey, die gehen an die Dakar. Dann habe ich den Adi angerufen und habe gesagt, ich komme auch mit. Also ich habe ihn nicht gefragt, ob ich mitkommen darf, sondern ich habe einfach gesagt, ich komme auch mit.
Ich kommst mit und machst zur Not halt Obstsalat, ja, was so gebraucht wird.
Ja, meine Idee war schon, dass ich Service mache, ein bisschen kochen, ich koche gerne. Und ja, ich weiß ja, also an der Breslau, die ist im 21, waren wir 8 Leute im Team. Und das ja nach einer riesen Crew, aber jeder hatte was zu tun. Und ja, ich weiß, wie wichtig das ist, dass es Leute gibt, die einfach das kleine Zeugs auch machen. Und ich dachte, ja, das ist eine Chance, auch da mal an die Dakar zu gehen. Und nur zuschauen und irgendwie keine Funktion haben, das war für mich keine Option. Also dass ich einfach mitgehen und keine Funktion habe. Daher war es für mich wichtig, dass ich habe unser Serviceauto mitgenommen, das noch ein bisschen umgebaut. Und ja, so ist das dann entstanden.
Der Adi und der Ernst, die hatte ich ja auch schon hier, die haben auch schon gesagt, wie gut das war, dass du ihnen da den Rücken freigehalten hast, auch was diese ganze Orga-Geschichte angeht, mit Covid-Test hier und Anmeldung da und Pass und so.
Ne? Ja, absolut. Ist im Vorfeld der Dakar, ich würde sagen, die letzten 2-3 Wochen, das war fast ein Fulltime-Job, weil das gibt so viel administrative Aufgaben. Ich habe unsere Passnummer vermutlich in 20 verschiedenen Excel eintragen müssen und da noch ein Formular unterschreiben. Und ja, das hat sich dann auch in Marseille wiedergespiegelt. Da war auch viel Bürokratie, aber dann nachher eigentlich an der Rallye nicht mehr. Aber es gibt sehr viel zu tun, außer fahren und beifahren.
Jetzt erzähl noch mal ein bisschen von dem YouTube-Projekt. Also es sollte eigentlich ein täglicher Vlog werden und eigentlich wurde mehr oder weniger die Classic Dakar Berichterstattung draus. Ja. Ne? Kann man ja so sagen.
Absolut.
Wie sah denn da so dein Tag aus? Also mal abgesehen davon, dass du vermutlich stundenlang mit hochgestrecktem Arm durch die Wüste gelaufen bist auf der Suche nach Empfang. Aber wie sah denn da dein Tag aus?
Das ganze Format entstand eigentlich unten. Also ich habe gedacht, komm, ich mache einfach ein YouTube-Video. Ich habe ja zu Hause hier in der Werkstatt habe ich das erste Video gedreht und dann habe ich mal gemerkt, wie schwierig das es für mich ist, in die Kamera zu sprechen. Ich spreche vom Beruf täglich vor Leuten, das ist für mich kein Problem, aber in eine Kamera zu sprechen, das ist doch was anderes, habe ich gemerkt. Dann habe ich gesagt, okay, das geht schon irgendwie. Und am ersten Tag habe ich mal wie wild etwas zusammengefilmt und da habe ich gemerkt am Abend, was soll ich jetzt aus diesem Content, das gibt keine Story. Und ich habe mich im Vorfeld schon damit befasst, wie funktioniert YouTube, wie geht es mit dem Algorithmus, wie schafft man da, dass man überhaupt die Views kriegt, also nur mit Abos geht das nicht, sondern man muss den Algorithmus verstehen. Und wichtig ist, dass es eine Story hat. Und am ersten und zweiten Tag, ich hatte keine Story. Ich habe einfach wild drauf losgefilmt. Und ja, das hat sich dann unten eigentlich entwickelt. Und was schon auch extrem super war, dass die Feedbacks, die wir gekriegt haben, also das hat dann schon motiviert, und ja, sich da weiterentwickeln. Wie sah mein Tag aus? Ja, wir sind meistens um 6 aufgestanden. Dann gab es ja Vorbereitungsarbeiten noch für Radio und Ernst. Wir gingen meistens zusammen frühstücken. Und ja, dann je nachdem, ob wir verschieben mussten, das Camp, war dann Abbau angesagt. Also da haben wir sicher eine Stunde, anderthalb abgebaut und sind dann die 500-600 Kilometer ins nächste Camp gefahren. Und wenn wir keine Verschiebung hatten, haben wir den Tag mit anderen Möglichkeiten genutzt. Eigentlich hätten wir nur im Camp sein können. Mhm. Wir haben aber gute Kontakte zur Media. Und dann haben wir, darf man da jetzt nicht sagen, die Mediapunkte gekriegt, wo es spannend sein könnte. Und dann sind wir teilweise mit dem Iveco dann auch rausgefahren aus dem Camp und waren am Start, am Ziel und an der Strecke.
Ja, das ist doch gut.
Dann war es wichtig, dass wir am Abend sicher zu Hause sind, wenn Adi und Ernst zurück sind. Das war für uns schwierig einzuschätzen. Wird das um 4 sein, wird das um 5 sein oder auch erst um 7?
Und das heißt, ihr hattet untertags keinen Kontakt so zueinander, oder?
Sehr selten. Also wenn es eine Etappe war, nicht, dann haben sie eigentlich geschrieben, wenn sie im Ziel waren. Und dann wussten wir, die haben noch 200 oder vielleicht 250 Kilometer Liaison zurückgekämpft. Mhm. Dann konnten wir das einschätzen. Aber generell, nein, wir wussten nicht, wo sie sind. Bei der Dakar für die Großen gibt es ja ein Live-Tracking, wo man sieht, wo die stehen, aber das gibt es Classic nicht. Und ja, da waren wir im Camp. Wir hatten auch sehr viel und sehr guten Einblick zu den anderen Teams im Camp. Das war auch viel Zeit. Und ja, dann kamen sie zurück. Wir haben meistens was zu essen vorbereitet, weil die kommen. Man vergisst, also als Fahrer und Beifahrer kenne ich das selber, dass man das Essen und Trinken vergisst. Mhm. Aber auch wir als Service haben das irgendwie vergessen. Das ist wie, Trinken geht noch, da denkt man dran, aber Essen ist so wie, ja, ist Priorität 7 oder 8. Mhm. Dann war es für mich wichtig, dass sie was essen, dass sie was trinken, ankommen, Adrenalin ein bisschen reduzieren und dann einen Plan entwickeln, ja, was muss heute gemacht werden. Mhm. Und mein Ziel war es, dass ich so bis 10 Uhr filme und dass ich dann eigentlich schneide. Meistens ging das aber bis 11 Uhr gefilmt, weil ja, es war jetzt gerade so spannend, ich wollte nicht aufhören. Und dann bin ich meistens, ja, sag mir, um 11 Uhr begann ich zu schneiden. Das ging etwa 3 Stunden, also für 30 Minuten Video brauche ich 3 Stunden zum Schneiden. Und das war ja nie perfekt, sondern irgendwann musst du sagen, es ist okay. Ja. Du musst noch an den Upload denken. Und das Netzwerk in Saudi-Arabien ist flächendeckend sehr gut. Also ich denke, wir hatten überall 5G, das war kein Thema.
Mhm. Nicht wie hier in Bayern.
Habe ich auch schon festgestellt, wenn ich bei Adi bin. Ja. Nee, also war kein Problem. Aber es waren ja 3.500 Leute im Camp und wir an, von diesen 3.500 wollen 1.000 was hochladen. Da kam die beste Bandbreite, kommt einfach zu Ende. Und dann habe ich ja so um 1 mit dem Upload begonnen, aber wenn ich merkte, dass es nicht geht, habe ich meistens eine Stunde, anderthalb geschlafen, den Wecker gestellt auf 3 Uhr, dann den Upload gestartet, gewartet. Und nach dem Upload braucht sie auch sonst noch ein bisschen Anpassungen am Video oder Tags und Beschreibung und so. Das geht erst, wenn es oben ist. Ja, und dann bin ich teilweise um 4 Uhr dann wieder eingeschlafen, damit ich 6 Uhr wieder aufstehen kann. Mhm. Also meistens habe ich so 3 Stunden geschlafen.
Ja, zum Schlafen fährt man da halt auch nicht hin, das muss man mal ganz klar sagen.
Und für mich war das sehr erstaunlich, wie viel das der Körper leisten kann, wenn die Anspannung da ist. Also ich habe mich nie im Elend gefühlt oder so. Und ja, wir haben sehr wenig geschlafen. Die Ernährung war vermutlich auch nicht optimal. Und das ging also immer ohne Probleme. Bis zum letzten Tag, als ich da den Iveco wieder am Hafen abgegeben habe, Schlüssel abgegeben, ich bin fast in Ohnmacht gefallen vor Müdigkeit. Und ich wollte auch nichts mehr essen, ich wollte nur noch schlafen. Und dann, ja, es war cool, mal wieder eine Nacht im Hotel, richtig schlafen. Also nee, ich habe auch sonst gut geschlafen, das war nicht das Problem. Aber ein Hotelzimmer ist schon, nach 3 Wochen ist ein Hotelzimmer was Feines.
Ja, ja, und dann so ein schönes Frühstück, so mit Orangensaft und so.
Genau.
Gegen den Skorbut. An dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz, um euch den Supporter vorzustellen. Wenn ihr einen Energieausweis benötigt für Wohngebäude oder auch für Gewerbe, dann geht das natürlich am allerbesten und schnellsten mit einem Klick im Internet. Und das könnt ihr machen bei online-energieausweis.org. Damit kriegt ihr von einem Ingenieurbüro ganz, ganz seriös mit einem Klick einen Energieausweis ausgestellt. Sag mal, wie haben denn die anderen Teilnehmer reagiert, wenn du da mit deiner Kamera angekommen bist?
Sie haben meistens gelacht über meine Kamera. Ich habe nur so eine DJI Osmo Pocket 2 und die anderen Media-Leute, die waren ja richtig mit gutem Gerät unterwegs und ich bin da meistens mit meiner kleinen Cam unterwegs gewesen. Ich habe dann gemerkt, dass sieht so ein bisschen hobbymäßig aus und dann habe ich noch meinen Tripod drauf, externes Mikrofon und ein Licht hatte ich auch noch dabei. Das sah dann schon ein bisschen nach mehr aus und das klappte sehr gut. Also die sind sich auch gewohnt, es hat sehr viele Leute, die Media machen und ja, die sind eigentlich alle sehr offen und nehmen sich Zeit. Man ist auch sehr freundlich. Also ich habe selten einfach drauf losgefilmt, dann habe gefragt, ob es in Ordnung ist zu filmen, ob man was nicht zeigen darf, gerade bei den Top-Teams. Mhm. War eigentlich nie der Fall, alle haben gesagt, ja klar, war auch bei uns so. Also bei uns, wir waren ja das Auto als mit dem Underdog, wenig Leistung, Zweirad angetrieben und es kam sicher jeden Abend jemand mit einem, also ein Mediavertreter vorbei und wollte filmen und die haben auch gefragt. Also ich habe da auch so ein bisschen geschaut, wie machen es die anderen und habe das versucht zu replizieren. Mhm. Und ich wurde schon immer frecher.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist es dir schwer gefallen, die Leute anzusprechen?
Nein, da habe ich...
Das wäre auch blöd gewesen eigentlich dann, ne?
Nein, aber ich hab Respekt, wenn etwas abgesperrt ist. Und der Respekt hat dann über die Zeit ein bisschen abgenommen. Also bei X-Raid ist vorne alles, ist da abgesperrt, da kommst du, dann gehst du halt hinten rein, weil das geht. Und das ist kein Problem. Ja,
aber mehr als rausschmeißen können sie dich ja auch nicht.
Ja, das war nie ein Problem. Höflich fragen und da hat sich auch jeder Zeit genommen. Wir hatten ja, das hat sich Adi auch erzählt, das Treffen mit dem Nasser Al-Attiyah.
Und das haben wir hier schon ein paar Mal besprochen.
Genau, das lasse ich jetzt.
Aber es ist natürlich auch einfach eine großartige Geschichte.
Absolut. Und das ist, es ist auch exemplarisch, wie die meisten eigentlich reagieren. Es gibt auch ein paar Exemplare, an die kommst du nicht ran. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
Ja, ich habe mit dem Matthias darüber gesprochen und er hat gedacht, dass es vielleicht auch mit Corona zusammenhängt, ne? Dass die natürlich die Top-Teams da große Angst haben, dass dann da eben doch einer kommt und den Virus vorbeibringt und dass dann einfach alles zu Ende ist.
Das klingt mir ein bisschen zu einfach. Glaube ich nicht. Nein, die sind einfach für die, also es gibt auch den Spruch, ich weiß nicht, von wo der kommt, aber der Nasser Al-Attiyah fährt, um Rennen zu gewinnen und der Löb fährt, um Geld zu verdienen. Mhm. Und das konnte ich schon ein bisschen feststellen, ja.
Ja, ja. An den bist du gar nicht rangekommen, ne?
Also mal, ich habe dann schon, ich habe ihn ich war, ja, was waren wir etwa? Der Uwe und ich, ich glaube, wir waren dreimal, wir waren sehr oft Nachbarn, waren wir da, aber wir konnten die gar nicht sehen. Mhm. Und gegen Schluss konnte ich dann den noch treffen. Wir haben gefragt wegen für Unterschrift. Wir haben uns alle so ein bisschen was vorbereitet zum Unterschreiben. Aber er hat unterschrieben, aber kein Wort, kein Hallo, wie geht's?
Ja.
Wer bist du? Was machst du? Sondern einfach, ja, ich unterschreibe dir das und ist wieder gegangen.
Ja.
Und am nächsten Tag habe ich ihn ja dann noch getroffen, als er zurückkam mit dem Auto. Und das war auch so, ja, ein spezielles Erlebnis. Jetzt nicht mir gegenüber, aber anderen, die wollten ein Foto von ihm machen und dann streckt er einfach die Zunge raus. Ja, ist ja egal. Also das Foto wird ja sowieso gemacht und dem, der das Foto macht, der hat einfach kein gutes Feeling dabei. Und das fand ich ein bisschen schade,
ja. Ja, und man muss sich halt auch die Frage stellen, warum? Also, ich meine, das ist ja jetzt was anderes, wenn du jetzt irgendwo bist, wo du vielleicht wirklich ein Menschenauflauf ist und jeder will was von dir und du kannst keinen Meter alleine machen. Aber das ist ja da nicht so und das ist ja doch dann eine relativ abgeschlossene, abgesperrte Geschichte. Mhm. Und dass die da sind, alle selber irgendwas zu tun haben und da fahren und diesen Sport betreiben, ne? Und dass man ja eigentlich da eigentlich sollte man auf einer Wellenlänge sein. Der eine kriegt halt ein 2-3 bisschen mehr Geld, die anderen müssen es nur bezahlen, aber ja.
Absolut, ja. Und ja, aber man gewöhnt sich dran. Und das Gute ist ein kleinerer Teil. Der große Teil ist eigentlich sehr offen. Ja.
Ja, 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 das denke ich auch. Also dafür ist natürlich auch diese ganze Offroad-Zirkus-Geschichte, das ist ja noch auch immer alles so ein bisschen Underdog. Also wir sprechen jetzt mal nicht von der Dakar, die das Flaggschiff ist von allem, aber alle anderen Rallyes, also dass man da mal was in der normalen Sportpresse liest, das passiert ja eigentlich auch nicht.
Ja, ne? Aber ich finde es jetzt nicht mal so schade, weil dafür ist man auch unter sich und hat eine gute Zeit und muss sich auch nicht verstellen. Ja, also ich würde sagen, in der Offroad-Szene hat es schon ein paar illustre Personen dabei und das ist auch cool, das ist gut.
Ja, und man kann sich immer wunderbar daneben benehmen und das macht gar nichts.
Ja, genau. Ja, so darf es sein, ja.
Und dann
das natürlich wenig, also die haben alle saubere Kleider, schöne Kleider und das ist dann nicht mehr viel Offroad, sondern ja, das ist Geschäft.
Also für mich, ja, das ist halt Sponsorengedöns.
Ja, also Dakar ist für mich keine Offroad-Rallye, sondern das ist irgendein Geschäft. Das ist eine Rallye. Also das ist eine Dakar, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was wir machen. Komm.
Ja, ja. Und würdest du noch mal hin?
Als was?
Als vielleicht auch mal als Fahrer.
Ich würde das natürlich gerne fahren in der normalen Kategorie, sage jetzt mal mit einem Side-by-Side oder mit einem Auto oder einem LKW. Ich glaube nicht, dass ich die Classic fahren möchte. Mhm. Da fehlt mir das Racing, so Gas geben und der Schnellste ist einfach der Schnellste. Das glaube ich jetzt nicht. Sollte mich mal jemand fragen, ob ich mitkommen würde, sieht das dann vermutlich wieder anders aus. Was ich bestimmt wieder machen würde, ist Service. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, in welcher Form auch immer. Was ich sicher möchte, dass ich mein eigenes Equipment dabei habe. Dass es nicht nur die 3 Wochen da unten sind, sondern auch die Zeit davor. Jetzt den Iveco, den haben wir auch ein bisschen umgebaut, dass es für uns passt, dass es für uns als Team passt. Und das war ja nicht nur die 3 Wochen, sondern das hat im Herbst irgendwann angefangen und ja, ist jetzt auch nicht fertig, der ist noch nicht hier, also da, wo ich jetzt sitze, sollte eigentlich der Iveco stehen, der gehen wir jetzt dann nach Marseille holen. Ja.
Und dann musst du erstmal den Sand rauskehren wahrscheinlich.
Das wird sehr, sehr viel Sand und Staub. Der Sand, den kriegen wir noch raus, aber Staub, das hat unglaublich viel Staub gehabt, ja, in den Camp.
Ja. Auch das kann man ja ganz wunderbar in deinen Videos sich anschauen. Ich werde die übrigens hier, jetzt muss ich hier so YouTube-mäßig so machen, den werde ich hier euch verlinken oder da. Ja. also irgendwo werdet ihr das finden. Sven, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was war denn so insgesamt dein schönster Moment für dich persönlich auf der Dakar?
Ist eine schwierige Frage. 3 Wochen von Hardcore-Eindrücken zusammenzufassen. Also es gibt nicht das Erlebnis, sondern ich glaube, was speziell schön war, man lebt extrem im Jetzt. Was gestern war, ist völlig Geschichte, interessiert niemand. Und was übermorgen ist, interessiert auch niemand, weil wir wissen nicht, ob wir morgen, was uns morgen erwartet. Also das dem im Moment leben und alles rumherum war völlig Priorität 21 oder noch weiter hinten. Und das jeden Abend, wenn Adi und Ernst ins Camp zurückkommt, das war auch ein super Erlebnis. Hey, wir sind dabei, wir sind im Rennen. Weil ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, ja, was passiert, wenn das Auto komplett defekt ist? Du kannst bei der Breslau zum Beispiel, kannst du nach Hause gehen, wenn du willst. Ist einfach, jetzt geh nach Hause. An der Dakar geht das nicht, weil, ja, du kommst nicht raus. Also, du musst dir das Auto dann wieder an den Hafen bringen und so weiter. Und ich habe mir überlegt, wie ist das Feeling, wenn du einfach noch dabei bist, aber du bist nicht mehr im Rennen. Und die Platzierung war mir eigentlich völlig egal. Sind wir jetzt 87. oder 93., das ist egal, aber im Rennen sein, das war sehr wichtig. Und da ja jeden Abend das erleben zu können. Ein weiteres Highlight war für mich ja eigentlich unser Team. Es ist anspruchsvoll, man lebt 3 Wochen 7x24 zusammen, ja, unter Strapazen, wenig Schlaf und ja, wir hatten eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung. Ich habe mit Uwe jeden Tag gelacht, wir waren ja viel im Auto unterwegs, da diese doch eher langweiligen Überführungsetappen für uns als Service. Und wir haben wirklich extrem viel gelacht, das war schon.
Ja, super.
Die Stimmung war cool. Und ja, die Gastfreundschaft, auch wieder in diesem Land. Ich finde es schade, es ist jetzt nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch ja, andere Länder bei uns im Osten haben ja bei uns eher einen negativen Touch. Und ich finde das extrem schade, weil die Leute, die da leben, die sind extrem hilfsbereit, die sind interessiert, die sind haben sehr viel Anstand. Mhm. Also ich denke, die haben einiges mehr Anstand als wir. Nur haben wir das Gefühl, wir sind besser. Und das finde ich immer wieder schade, wenn ich in diese Länder reise, dass die Wahrnehmung hier eine andere ist wie in den Ländern. Weil wir haben so viel Gastfreundschaft erlebt, das kenne ich sonst nicht. Zum Beispiel, wir haben ja Ersatzteile geholt auf einem Schrottplatz, sage ich mal. Für die ist das sicher kein Schrottplatz, aber die konnten wir teilweise nicht bezahlen, sondern die wurde uns geschenkt. Haben wir gesagt, okay, das kann noch sein. Aber wir waren auch in einem Laden und haben neue Teile beschafft. Mhm. Durften wir auch nicht bezahlen. Mhm. Also, und dann geht's auch, das gibt auch keine Chance, das zu bezahlen. Das wäre eine Beleidigung. Und ja, wir haben dann was zurückgegeben. In diesen Situationen habe ich immer Schweizer Schokolade dabei und haben wir einfach, dass wir das was zurückgeben können. Aber so die.
Ja, das ist im Übrigen eine Megawährung, ne? Also Schweizer Schokolade.
Nee, das war schon, also die Gastfreundschaft, auch jetzt kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist, ich glaube, das geht auch und das bleibt über Jahre. Das geht nicht vorbei. So gewisse Details, denke ich mal, vom Camp werde ich in 10 Jahren vermutlich nicht mehr in Erinnerung haben. Die Gastfreundschaft, das bleibt.
Ja, toll. Ja, das kommt auch rüber, wenn du davon erzählst. Was war denn dein schwierigster Moment? Gab es einen, wo du wirklich so ein Krisengefühl hattest?
Also keine Krise, ne? Aber was ich vorher auch ein bisschen angesprochen habe, das habe ich ein bisschen anders erwartet. Ich habe gedacht, die Leute, auch die Top-Teams, die sind zugänglicher. Und so die totale Abschottung, zum Beispiel von Audi oder auch, was mich total überrascht hat, KTM. Wir kennen auch Leute bei KTM und auch da, das war extrem schwierig bis unmöglich. Ich bin eigentlich Fan von Toby Price. Und meine Initialidee war eigentlich, ja, ich möchte einfach ein Foto mit Toby Price. Und wir waren da sicher 6-7 Mal, aber das war keine Chance, an die ranzukommen.
Schade.
Und das war keine Krise, aber es war so, Es ist ein enttäuschendes Gefühl, wenn du es jetzt seit vielen Jahren einen Fahrer begleitest und schaust und machst und dann hättest du eine Chance, du bist 2 Meter von ihm, aber er hat irgendwie keine Motivation, da was zu machen. Auch Matthias Wagner. Unsere Tochter hat ein kleines Motorrad, eine KTM. Und ich habe ihr die Startnummer von Matthias Wagner montiert. Und da gab es eine Situation, da war er ziemlich schnippisch uns gegenüber, Uwe und ich. Und ich denke mal, unsere Tochter braucht eine neue Startnummer an ihrem.
Ja.
An ihrem,
ja.
Das geht irgendwie nicht. Das war so das Einzige. Und was ich auch schade fand, dass der ganze Abfall, den wir produziert haben, das ist in einer Menge, dass jede Käsescheibe wurde einzeln verpackt in so einem Plastik mit Deckel und das sind einfach 3.500 Leute, das sind nicht 10.
Ja.
Und das ist was Negatives, die Art und Weise, wie sie im Land mit dem Abfall umgehen, das haben die nicht gelernt. Aber das ist ihnen egal. Auch links, rechts und links von der Straße, das ist alles voll Abfall. Und, die schmeißen einfach alles raus und das wäre schön, wenn man das ein bisschen über die Jahre hinweg vielleicht mit Bildung ein bisschen anpassen könnte.
Ja, kommt vielleicht noch. Das ist ja vielleicht auch ein Grund, in 5 Jahren nochmal hinzufahren.
Absolut.
Um das zu überprüfen.
Ja, also ich würde sehr gerne wieder gehen, ja.
Ja, gut. Sven, das war ein schönes Gespräch mit dir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Danke, sehr gerne.
Und jetzt musst du morgen erstmal den Iveco abholen?
Nein, die Pläne haben sich geändert. Das wäre der Plan gewesen, ja, Freitag, dass wir nach Marseille fahren. Jetzt hat es aber Stürme auf dem Meer gehabt und jetzt haben sie uns informiert, dass es erst am Montag ist.
Achso, ich dachte, der Iveco wäre vielleicht über Bord gegangen.
Ah, nee, das wäre auch.
Hat sich erledigt. Braucht er nicht abholen.
Nee, aber das Thema ist, ja, haben natürlich alle freigenommen. Viele haben Flüge gebucht, um nach Marseille zu fliegen. Und das war jetzt auch für mich, ja, wieder einmal mehr flexibel bleiben. Es gibt immer.
Ja.
Und jetzt gehen wir halt am Montag. Also ich fahre am Sonntag ab, übernachte unterwegs und dann Montag kriegen wir die Fahrzeuge. Dann sehe ich auch den Fritz nochmal, freue mich sehr.
Mhm.
Dann ist wirklich das Abenteuer Dakar 22 für uns vorbei. Aber weitere Abenteuer stehen vor der Tür.
Ja, du fährst die Phoenix mit, weiß ich.
Nein, das stimmt.
Du fährst nicht mit.
Nein, ich werde zum einen YouTube machen, das ist klar. Ja. Also es gibt wieder tägliche Berichterstattung von der Phoenix. Und ich werde Teil der Orga sein. Michi und ich werden die Discovery-Klasse begleiten. Als Guide oder als, einfach wenn die Probleme haben, dass die nicht ganz allein unterwegs sind. Also wir fahren die Strecke, aber eigentlich als Unterstützung, ja.
Aus Spaß. Sehr schön. Ja. Wenn ihr noch einen Platz irgendwo frei habt, meldet euch mal.
Ja, da unten?
Ich bin nicht unten, nee, ich bereite mich mental und in der Werkstatt auf die Polen-Breslau vor.
Ah, okay.
Und das erfordert meine ganze Aufmerksamkeit.
Gut, dann nehme ich dich virtuell mit, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und werde jeden Abend auf deinen Upload warten.
Genau, ja. YouTube, Racing, da findet ihr uns, ja.
Ja, genau. Guckt da mal rein und lasst mal ein Abo da, ne? Ja, hier übrigens auch, ne? Also wer hier gerade zuhört, zuguckt, immer schön abonnieren. Weil Sven, du kennst ja aus mit dem Algorithmus, abonnieren ist schon auch wichtig.
Ja, ist ein großer Teil. Aber das Wichtigste ist, dass ihr die ganze Zeit das Video schaut und nicht vorwärts spult, sondern Viewtime. Das ist das Wichtigste, ja.
Genau, kann man ja auch wunderbar hier beim Schrauben einfach durchlaufen lassen.
Ja, genau. Ja.
Ne? Dann hört ihr unsere zauberhaften Stimmchen, wenn ihr euch gerade mal ärgert. Hüstel. Also Sven, ich danke dir nochmal und ja, mach's gut und viel Glück für alles, was du vorhast.
Besten Dank für die Zeit. Bald. Tschüss.
Ja. Thank you.
quasi die erste Staffel von Offroad Heroes, dem Ready-Podcast. Ich bin begeistert über all die tollen Gäste, die ich interviewen durfte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Jörg, an den Adi, an den Ernst, den Matthias und den Sven, dass ihr hier bei mir zu Gast wart. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich bin hier auch schon im Skiurlaub. Da bleibe ich jetzt noch ein bisschen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Staffel. Die nächste Staffel wird sich drehen rund um die Organisation von so einem Mega-Event wie einer Rallye oder einer Trophy. Da habe ich Gäste da, die uns ein bisschen was erzählen, wie man eigentlich gute Fotos macht auf so einem Event, was passiert, wenn einer wirklich irgendwo nicht mehr wegkommt, mit welchem Truck man dann recovert. Und ja, lasst euch überraschen, ich habe da ein paar spannende Leute da. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Skifahren und bis bald.